Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Ganz herzlich willkommen zu unserer Online-Veranstaltung im Literaturhaus Berlin unter dem Motto Literatur und Wissenschaft treffen die Kulturwissenschaftlerin und Genderforscherin Christina von Braun und der schwedische Autor Aris Fioretos aufeinander. Ich begrüße Sie beide ganz herzlich an Ihren Bildschirmen in Berlin und in Stockholm. Herzlich willkommen. Aris Fioretos hat nach seiner Griechenland-Trilogie, der dritte und letzte Teil hieß Mary und erschien 2016 auf Deutsch, einen neuen Roman mit dem Titel Nelly B.'s Herz veröffentlicht. Diese Nelly B. ist Pilotin und der Roman spielt vor allem in Berlin der 20er Jahre, als Nelly wegen einer Herzkrankheit nicht mehr fliegen kann. Die Figur ist einer realen historischen Person nachempfunden, Deutschlands erster Pilotin Nelly Bese. Christina von Braun hat sich in einem ihrer Bücher mit ihrer Familiengeschichte befasst. Im Mittelpunkt des ersten Teils steht auch eine Frau im Berlin der 20er Jahre. Es ist ihre Großmutter mütterlicherseits, Hildegard Margis. Diese war eine Frauenrechtlerin, Unternehmerin und Widerstandskämpferin. Und der Titel des Buches ist Stille Post. Frau von Braun, was gab denn den Anstoß dafür, sich mit dieser Großmutter näher zu befassen?
Diese Großmutter war ein wenig der schwarze Fleck in unserer Familie. Also kein Mensch hat über sie gesprochen, meine Mutter auch ganz wenig. Aber ich wusste eben, dass sie von der Gestapo verhaftet worden war und im Gefängnis gestorben ist, 1944. Viel mehr wusste ich einfach nicht. Und es mag ein Zufall sein, ich glaube nicht, dass es ein Zufall war, als meine Mutter starb, sagte ich mir, so, jetzt will ich mehr über diese Großmutter wissen. Und habe angefangen zu recherchieren und dann doch sehr Interessantes gefunden, was ihr Leben betrifft und wie sie sich als junge Frau, Kriegswitwe mit zwei kleinen Kindern, dann alleine durchgeschlagen hat und einen wirklich beeindruckenden Weg gemacht hat als alleinstehende Frau. Insofern hatte sie fast Vorbildcharakter. Und was ich eben auch bemerkte, ist, dass sie sich mit vielen der Themen, mit denen ich mich heute beschäftige, auch schon beschäftigt hat, also Frauenrechte. Außerdem war ihre Mutter Jüdin, konvertierte Jüdin. Außerdem hatte sie sich natürlich auch sehr mit jüdischen Fragen beschäftigt. Ein anderes Thema, mit dem ich mich lange vorher schon angefangen hatte zu beschäftigen. Und darauf zu stoßen, das war für mich eben sehr interessant.
Und wie, Aris Fioretos, sind Sie auf die Figur der Nelly Bese gekommen? Also das ist ja eine reale historische Person.
Irgendwann las ich ihren Namen in den 90er Jahren schon und dachte, über sie oder beziehungsweise über ihre Bedingungen ihres Lebens sollte ich mal was schreiben. Dann lag das sogenannte, im Neudeutschen jetzt gesprochen, Projekt brach viele, viele Jahre. Und irgendwann, vielleicht vor 4 oder 5 Jahren, habe ich das wieder zu mich geholt und dachte, jetzt machst du etwas aus diesem schlechten Gewissen, dass du niemals dieses Buch geschrieben hast. Und dachte aber, vielleicht sollte ich schauen, was in der Zwischenzeit alles über sie geschrieben worden ist. Guckte nach und fand in einem Antiquariat ein Fotoalbum mit 144 Fotos aus Johannisthal. Das war ja der Flughafen damals, südöstlich von Berlin. Unikate, unter anderem auch 2 Fotos von dieser Nelly Bese aus Dresden stammend, 1886 geboren und 1925 gestorben. Und ich schrieb den Antiquar an und sagte, ich kann die 2000 Euro, die Sie verlangen, nicht zahlen. Ich bin aber bereit, 100 Euro pro gescanntes Foto zu zahlen. Da schrieb er zurück, schön von Ihnen zu hören, Herr Fioretos, wissen Sie, Sie haben dieses Album vor 25 Jahren erworben. Und in der Tat, das war mir völlig entfallen. Ich habe es gefunden und er wollte nur mit dem Album im Internet angeben. Dann sah ich natürlich ganz unten rechts stand verkauft. Damals hatte ich 2000 Mark dafür gezahlt, nicht Euro, was immerhin eine ganze Menge Geld war.
Sie schreiben im Nachwort, dass Sie historische Fakten und literarische Fantasie verknüpfen. Also es ist ganz klar kein biografischer Roman. Und das haben Sie in anderen Romanen auch schon getan, zum Beispiel in dem Roman Die Wahrheit über Sascha Knisch, wo das Sexualwissenschaftliche Institut von Magnus Hirschfeld eine Rolle spielt, oder in Mary, das war ihr Roman vor Nelly B.'s Herz und dieser Roman spielt Anfang der 70er Jahre zur Zeit der Militärjunta in Griechenland. Was ist daran immer wieder reizvoll für Sie, historische Fakten mit literarischer Fantasie zu füllen?
Als Autor habe ich da ein wenig Bedenken, wenn man historische Figuren umsetzt in Form von Literatur. Oft tritt man als eine Art von Trittbrettfahrer auf und man schlachtet oder nutzt bereits gelebte Leben aus für seine eigenen fiktiven Zwecke. Ich finde das nicht ganz geheuer, vielleicht sogar ein wenig unsauber. Und bin mir nicht sicher, dass wir es wollen, dass jemand unser Leben in 50 bis 100 Jahren in Form eines Romans dann zur Schau stellt. Und habe dann entdeckt, dass ich die Lücken in diesen Viten eher zugeneigt bin. Und im Falle von Melly B. ist es ja so, dass sie 1923 nach etlichen Schicksalsschlägen sich von ihrem Mann getrennt hat und noch weitere 2 Jahre in Berlin gelebt hat und dann ist sie gestorben. Und über diese beiden Jahre weiß man praktisch nichts. Und ich dachte ja, das ist vielleicht die Zeit, in der du dein Buch spielen lassen kannst. Und wenn man so will, ein paar Härchen aus dem Leben der realen Figur nimmst, weil auch die enthalten so viel DNA, die du brauchst, um deine Fiktion dann nachzugehen und daraus eine richtige Gestalt, eine lebende Gestalt zu machen, die allerdings sehr wenig dann letztendlich mit der realen Figur zu tun hat.
Frau von Braun, wie war das denn bei Ihnen? Denn die Großmutter ist ja nun eine Frau aus Ihrer Familie. War das für Sie seltsam, mit diesem Stoff sozusagen umzugehen? Oder konnten Sie sich besondere Freiheiten dadurch auch erlauben? Sie schreiben fiktive Briefe an diese Großmutter. Warum war das die Form, die Sie gewählt haben?
Ja, die Briefe sind fiktiv, weil diese Großmutter gestorben ist 3 Jahre, nachdem ich geboren wurde. Aber sie reflektieren sozusagen meine Gedanken bei den Recherchen, die ich gemacht habe. Was ich diese Großmutter vielleicht gefragt hätte oder was das an Gedanken in mir auslöst über ihr Leben, über das ich natürlich nur das, was ich schriftlich vorgefunden habe oder ein paar Fotos, beziehungsweise auch das, was ich dann doch aus meiner Mutter noch rausgeholt hatte, an Erzählungen über die Großmutter und auch aus einem Onkel, der nach Australien emigriert war, der mir auch einiges erzählte. Und da setzte sich allmählich so ein Bild zusammen von einer Frau. Aber ob dieses Bild nicht auch eine Fiktion ist, das kann ich natürlich nicht beantworten. Das bleibt einfach offen.
Sie mussten ja auch Leerstellen füllen, genau wie Herr Fioretos.
Ich musste sozusagen meine Wunschprojektionen auf diese Großmutter ausfüllen und das habe ich dann mit dem, was ich in sie hinein gedacht habe und mir gewünscht habe, getan. Ich glaube, vieles stimmte, traf wirklich auf ihre Biografie zu, aber vieles weiß man einfach nicht. Sie hatte 2 Kinder und ich glaube, das war schon hart für sie, damit durchzukommen, ganz alleinerziehend und gleichzeitig als Frau sich durchschlagen und dann auch noch als erfolgreiche Frau sich durchschlagen. Das war alles nicht einfach, aber ich glaube, Kinder waren nicht ihre Priorität. Also Mutter sein oder Großmutter sein war nicht ihre Priorität. Ihre Priorität waren politische Fragen, aber eben auch Frauenrechte. Und wie kann ich Frauen, es gab ja ganz viele Frauen in ihrer Situation damals, alleinstehend mit kleinen Kindern, wie kann ich diesen Frauen auch helfen, sich so durchzuschlagen, wie sie es selbst getan hatte?
Die eine Frau war Fliegerin, die andere Unternehmerin. Ihre Großmutter Braun wurde Unternehmerin, hat dann auch einen Verlag gegründet. War das sozusagen ein ungewöhnliches Schicksal oder bei beiden ja doch ein sehr ungewöhnliches Schicksal? Oder gab es plötzlich diese Freiräume für Frauen in der Weimarer Republik? Und wenn ja, wie kam das?
Die Melly Bese war ja Tochter eines Architekten und eines Bauherrn. Und sie wollte ursprünglich Bildhauerin werden. Sie wollte an einer Kunsthochschule oder Akademie studieren. Das ging damals in Deutschland nicht. Also ging sie nach Schweden. Auch das war natürlich reizvoll für jemanden wie mich. Und sie verbrachte 3 Jahre hier in Stockholm an der Kunstakademie. Und während dieser Zeit las sie offensichtlich ein paar Berichte über die ersten großen heroischen Flieger, Blériot, der den Ärmelkanal überquerte, oder die Gebrüder Wright, und entschied sich dann, als sie zurück nach Deutschland ging, Pilotin zu werden. Das gelang ihr auch, aber gegen massiven Widerstand, natürlich von den Männern, die damals an den Flughäfen tätig waren oder an Flugplätzen tätig waren.
Und ja, es ging wurde hin dann bis zu Manipulationen am, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber bis zu Manipulationen auch an ihrem Flugzeug, ne? Das war
Oh
ja
ja,
ganz
alles
gefährliche
Mögliche haben sie gemacht. Sie
Aktion.
haben die Zündkerzen, glaube ich, das sagt man auf Deutsch, ausgetauscht gegen alten. Die Flügel damals der Flugzeuge waren ja aus Stoff und wurden dann lackiert öfters, um tragbar zu werden. Und diese Flügel haben sie dann mit Messern bearbeitet und so weiter. Also es war wirklich nicht ganz einfach. Und sie schaffte es trotzdem und wurde dann 1911, wenn ich mich richtig erinnere, die erste Frau, die einen sogenannten Flugführerschein erworben hatte. Die Gesellschaft, die nach dem Kriege wieder aufgebaut werden müsste, also die sogenannte Weimarer Republik zwischen 19 und 33, das war ja eigentlich eine ganz andere Gesellschaft letztendlich als die vor dem Kriege. Und die Bedingungen für die Frauen haben sich auch natürlich sehr schnell geändert. Und wenn wir über die neue Frauentypus sprechen, sprechen wir eigentlich von der Frau der 20er Jahre, von der inzwischen typisierten Frau mit Bubikopf und mit nicht mehr so hautengen Kleidern, die nicht die Konturen des weiblichen Körpers betonen und so weiter und so fort. All das war eigentlich für die Melibese nicht der Fall. Sie gehörte der Zeit davor. Und mich interessierte, wie reagiert so eine Frau, die eigentlich aus dem 19. Jahrhundert stammt, auf eine Situation, die dem 20. Jahrhundert gehört. Und die Liebe, die ich versuche zu schildern zwischen ihr und einer jungen Frau, ist gerade eine Liebe, die diese beiden Welten aufeinander prallen lässt. Denn diese junge Frau ist nicht nur 14 Jahre jünger, sie gehört dem neuen Jahrhundert. Sie hat viel mehr Erfahrungen in vielen Hinsichten als diese ältere Frau. Und sie findet so eine Beziehung ihre eigene Balance. Das war eigentlich das Entscheidende in diesem Buch.
Das Interessante ist, dass meine Großmutter ziemlich genau der gleiche Jahrgang war wie in der Lebese. Sie war auch Mitte der 30er Jahre, als der Krieg zu Ende war. Auch sie ist in diese Generation der Frauen, die das zum ersten Mal wählen konnten, hineingegangen. Ich habe allerdings gesehen, und das sieht man auch auf vielen Fotos, die Ann Salomon und andere gemacht haben von diesen ersten Frauenrechtlerinnen. Man sieht, dass diese Frauen untereinander eine enge Beziehung hatten. Und das war nicht unbedingt eine Liebesbeziehung. Es war eine ganz enge Beziehung. Das waren die Frauen, die aufbrachen mit neuen Rechten. Dann kurz vor dem Ersten Weltkrieg waren die Frauen zum ersten Mal, jedenfalls in Deutschland, auch zu den Universitäten zugelassen worden. Das heißt, sie hatten sich sowohl Bildung erobert als auch das politische Recht erobert und ökonomisch mussten sie ohnehin alleine durchkommen. Und ich glaube, das hat eine ganz große Solidarität zwischen diesen Frauen geschaffen und hat, ob jetzt Bubikopf oder nicht Bubikopf, ob 19. Jahrhundert oder 20. Jahrhundert, wie die beiden Frauenfiguren in ihrem Roman. Diese Frauen sind vom 19. ins 20. Jahrhundert hinübergegangen. Es gilt auch für Nelly, als sie angefangen hat zu fliegen. Natürlich ist das auch in der Hinsicht eine Frau des 20. Jahrhunderts. Und insofern, diese Frauen sind dann aber auch mit vollen Fahnen gegangen, um das 20. Jahrhundert zu leben.
Wie kam es zu diesem rasanten Wandel? Ich nehme an, es hatte natürlich auch mit den Folgen des Ersten Weltkriegs zu tun. Bei Ihrer Großmutter, Frau von Braun, war das ja so, dass ihr Mann im Krieg geblieben ist, gefallen ist und sie musste nun ihre zwei Kinder alleine durchbringen. Und sicherlich hatte es auch zu tun mit dem Wahlrecht für Frauen, das am 12. November 1918 ihnen gewährt wurde. 1919 konnten sie es dann erstmalig ausüben. Also war das der Grund für diesen rasanten Wandel oder was gab es dann noch?
Ich glaube, man muss noch andersherum fragen. Man muss fragen, warum ist es überhaupt zum Wahlrecht für Frauen gekommen? Warum wurden Frauen zur Universität zugelassen? Was hat sich da abgespielt innerhalb von wenigen Jahrzehnten, noch vor dem Ersten Weltkrieg, dass Frauen eben zur akademischen Ausbildung zugelassen wurden? Das ist eine Frage, über die habe ich mir Gedanken gemacht, lange nachdem ich die Stille Post geschrieben hatte. Nämlich die Art, wie die Zeugungsforschung einfach die Mentalitäten komplett verändert hat. Also 1830 war der Eisprung entdeckt worden. Von dem Moment an war plötzlich klar, dass sowohl männliche Anlagen, also weibliche Anlagen in den Nachwuchs hineingehen. Mit dem männlichen Stammbaum war es plötzlich zu Ende auf die Weise. Dann kam unter dem Mikroskop 1875 dazu, dass man die Verschmelzung von Sperma und Eikern sehen konnte und tatsächlich plötzlich die Zeugung als etwas Reproduzierbares gedacht wurde. Und es entstand dann ja auch die Reproduktionstechniken und die Eugenik und anderes mehr. Und auf der anderen Seite eben die Sexualwissenschaft, die postulierte, dass es auch unabhängig vom Fortpflanzungstrieb einen Sexualtrieb gibt und das dann ja auch an der Homosexualität beweisen könnte. Und all diese Dinge, die ganz plötzlich alte patriarchale Muster in Frage stellten, haben dazu beigetragen, dass Frauen als geistige Wesen anerkannt wurden, also akademische Ausbildung sich aneignen dürfen und dass ihnen dann auch das politische Wahlrecht zugestanden wurde.
Es ist ja auch interessant, dass in dieser Zeit die Geschlechterrollen im Grunde etwas aufweichen. Nelly zum Beispiel empfindet sich gar nicht unbedingt als Frau, sie empfindet sich als Mensch.
Sie interessiert sich natürlich, wie kann sie anders es tun, für Frauenrechte, aber ihr sind die Menschenrechte viel wichtiger. Und ich glaube, es gibt in dem Buch und vielleicht auch bei der realen Gestalt, wer weiß, ein Schlüsselerlebnis. Und das findet oben in der Luft statt, wo sie in gewisser Weise abgesondert von der Gesellschaft ihre Loops und so weiter durchführt mit dem Flieger und fühlt so etwas wie Lebensgier und kontrolliert die Maschine. Sie verschmilzt nicht mit der Maschine, aber sie versteht natürlich, es kommt auf die Kontrolle dieser Kraft an, um abheben zu können. Und dafür bedarf man keinen männlichen Körper, auch keinen weiblichen Körper. Man muss nur Mensch sein, in Besitz seiner vollen geistigen und physischen Kräfte. Und das, glaube ich, ist dieses Schlüsselerlebnis für sie. Und wie wir wissen, hängt es ja sehr viel davon ab, wie die Balance einer Flugmaschine aussieht. Man muss sozusagen die beiden Flügel in Gleichgewicht halten. Und das überträgt sie dann natürlich auf ihr Verständnis, auf die Gesellschaft, dass die Geschlechterrollen auch so ausbalanciert. Überhaupt Beziehungen, überhaupt als solche, müssen Balance nicht nur finden, sondern auch entdecken und erzeugen.
Sie haben sich in Ihrem Roman mit den letzten 2 Jahren, eigentlich dem letzten Jahr von dieser Melly Bese beziehungsweise hier Nelly B. beschäftigt. Sie haben ja schon gesagt, warum, dass Sie das einfach auch literarisch reizvoller fanden, diese Leerstelle, über die man einfach auch in der Biografie von Melly Bese nicht viel weiß, zu füllen. Und Sie gehen aber immer wieder in Rückblicken zurück. Also man erfährt, wie sie die Pilotenprüfung macht, vorher schon ihr Studium in Stockholm. Und dann ist es so, dass sie eine Flugschule gründet in Johannisthal zusammen mit ihrem Mann. Diese muss schließen, noch im Ersten Weltkrieg. Und dann beschließt sie eben auch, sich von ihrem Mann zu trennen, weil diese Nähe, die die beiden empfunden hatten, die gab es eigentlich, wie sie dann feststellt, nur beim Fliegen. Und sie beginnt dann ein ganz neues Leben. Dazu kommen wir noch. Ich möchte Sie jetzt aber herzlich bitten, Herr Fioretos, erstmal eine Passage zu lesen aus Ihrem Buch. Beziehungsweise haben Sie das vorab getan. Wir werden es jetzt einspielen. Und diese Stelle zeigt auch, wie die verschiedenen Zeiten ineinander verwoben sind. Und dass Sie nach einem Absturz, das war damals eben auch häufig leider der Fall, dass man abstürzte und da bei Verletzungen große Schmerzen hatte und dann Morphium bekam. Und Morphium wird hier immer im Buch Murphy genannt.
Nach dem Absturz im Januar 1913 zeigte der Arzt mir einen Anatomieatlas. Er blätterte darin und demonstrierte, wo jede einzelne meiner Rippen gebrochen war. So lernte ich, dass ein Mensch 33 Wirbel im Rücken hat. 7 Halswirbel, 12 Brustwirbel, 5 Lendenwirbel, 5 Sakralwirbel, die das Kreuzbein bilden, sowie 4 Steißwirbel, die das Steißbein formen. Ich hatte unfassbares Glück gehabt. Wenn die Halswirbelsäule gebrochen gewesen wäre, hätte ich nicht überlebt. Wären die Lendenwirbel verletzt worden, wäre es mir niemals möglich, wieder in einem Führersitz Platz zu nehmen, geschweige denn Kinder zu gebären. Der Doktor zweifelte nicht an meinen Fachkenntnissen, aber der Beruf eines Flugzeugführers war etwas für robuste Anatomien. Das war also der heimliche Zweck, dachte ich, als er mir eine Spritze gegen die Schmerzen gab. Das Nachschlagewerk sollte mich auf Nicht-Himmel-Gedanken bringen und überreden, Kinder zu bekommen. Trotz der Linderung, die sich wie warmer Nebel ausbreitete, war ich nach dieser Lektion nur noch entschlossener, nach Johannisthal zurückzukehren. In Irmas Wohnzimmer mit den Füßen zum Kachelofen, bis die Sohlen zu heiß werden, erkläre ich, ich hätte mir niemals Kinder gewünscht. Warum, wisse ich nicht, aber dadurch sei es leichter gewesen zu heiraten, da auch Paul fand, dass Flugzeuge reichten. Du hast nie eine richtige Mutter gehabt, deshalb. Wie bitte? Du empfindest so, weil du nie eine richtige Mutter hattest. Ich weiß nicht, was ich erwidern soll, deshalb erkläre ich stattdessen, die Rekonvaleszenz sei angenehm verlaufen. Nach jeder Spritze schwoll die Zeit an und löste sich auf. Wenn ich hustete, stach es in der Brust, dennoch berührte der Schmerz mich nicht tiefergehend. Das Medikament machte ihn abstrakt, als befände sich das Übel irgendwo anders als in dem Körper, der gerade eine so angenehme Zeitlosigkeit genoss. Alles verwandelte sich in Sonnendunst, was zu meiner privaten Bezeichnung für Morphium werden sollte. Die Dosen waren so berechnet, dass die Abstinenz nicht zu schwer würde, wenn man das Medikament absetzte. Trotzdem begriff ich, es gab etwas Schöneres als zu stürmen. Letzteres sage ich nicht. Stattdessen spüre ich jetzt Irmas Liebkosungen. Sie lehrt mich, meinen Körper zu mögen. Ihre Hände lassen mich die breiten Hüften, die unterschiedlich großen Brüste, meine raue Haut akzeptieren. Als ich klein war, dachte ich nicht an meine Arme oder Beine. Sie taten, was sie sollten. Schwammen und spielten Verstecken, segelten und liefen Schlittschuh. Es gab keinen Grund, an ihnen zu zweifeln. Im Gegenteil, eine Schürfwunde bestärkte mich in meiner Überzeugung, dass der Körper und ich eins waren. In der Pubertät wurden wir jedoch zwei. Der Körper war immer noch Körper, ich noch ich, dennoch waren wir nur ausnahmsweise eins. Die Glieder taten nicht, was ich wollte, sie zwangen mich, eine Rücksicht zu nehmen, von deren Existenz ich nichts geahnt hatte. Manchmal war der Körper aufgequollen und klobig, wie ein Sack Rüben, er konnte aber auch eng sein, wie ein Handschuh. Wund und plump und ohne Auswege, kraftlos, wenn er stark sein sollte, sprudelnd, wenn ich schlafen wollte, all das war der Körper. Und als Jugendliche wünschte ich mir, sowohl mit ihm als auch mit meiner Stiefmutter möglichst wenig zu tun zu haben. Am deutlichsten empfand ich das bei meinen Brüsten. Ich mochte sie von Anfang nicht. Die Jungen sahen mich anders an, ich wurde gezwungen, Unterhemden und später kompliziertere Kleidungsstücke zu tragen. Es zählte nicht, was ich tat, sondern wer ich geworden war. Noch boxte ich mit meinem Stiefbruder, aber inzwischen sagte Edward auf so gekünstelte Weise, aua, dass es nicht wehtun konnte. Das hinderte ihn zwar nicht daran, zurückzuschlagen, aber ich wurde nicht mehr als würdiger Gegner betrachtet. Wenn ich Schlittschuh laufen ging, sollten die Schuhe weiß sein wie die meiner Stiefschwester Hedda. Fuhr ich Rad, musste es eins ohne Mittelstange sein. Der Körper zwang mir besondere Kleider und ein bestimmtes Benehmen auf. Diese zweite Haut, das war nicht ich. In Stockholm und später in Johannisthal störte mich das weniger. Ich tat, was Stein und Gips, Stahldrähte und Zylinder erforderten, unabhängig davon, wer den Meißel oder Schraubenschlüssel hielt. Ich brauchte nicht lange, um zu erkennen, dass ich doppelt so hart arbeiten musste, um ernst genommen zu werden, aber auch das belastete mich nicht. Außerdem gab es Gleichgesinnte. An der Kunstakademie waren Kommilitonen, die genauso dachten wie ich. In der Flugschule stellten wir Mechaniker ein, für die es keine Rolle spielte, dass der Chef eine Frau war, solange sie wusste, wovon sie redete. Im Übrigen war sowohl im Atelier als auch in der Werkstatt funktionale Kleidung erforderlich. Trotzdem sehnte ich mich nach Situationen, in denen ich nicht von meinem Körper abhängig war. Deshalb liebte ich es, vom ersten Moment an zu fliegen. In der Luft war alles, was mich auf der Erde störte, bedeutungslos. Natürlich sind Hände erforderlich, um die Hebel zu bedienen und Augen, um zu navigieren. Aber eine bestimmte Anatomie benötigte ich nicht. Als ich das erste Mal allein flog, war das Gefühl von Befreiung so stark, dass ich brüllte. Keiner konnte mich hören. Ich lachte und schrie im rauen Wind. Es gab nur ihn und mich und die Schwerkraft. Der Himmel lehrte mich, dass ich den Frauen nicht näher stand als der anderen Hälfte des Menschengeschlechts, weil uns gewisse Kleidungsstücke gemeinsam waren. Dass eine Person Frau war, machte sie nicht automatisch zu meiner Schwester. Es gab Menschen, mit denen ich mehr gemeinsam hatte, als mit jenen, die darunter litten, rote Beete zu werden, wie meine Freundin Caro die Menstruation nannte. Mit unserem Chefmechaniker, dem alten Knut Ludwig, teilte ich das Interesse an Federungen und Tragflächen. Sie ließen hohe Absätze als das erscheinen, was sie waren. Beiwerk. Und damit belanglos. Sogar in seiner Begeisterung für Autorennen erkannte ich mich wieder, obwohl ich meine freie Zeit nicht an der AWUS verbrachte. Trotzdem sehnte ich mich nach der Verbundenheit des Kindes mit seinem Körper zurück, für den weder Geschlecht noch Klasse oder Rassenmischung etwas bedeutete. Ich gab zu, mehr Lösung als deine Hände brauche ich nicht. Pause. Nicht einmal meine Brüste finde ich blöd. Blöd? Irma wirkt erstaunt. Die sind plus plus.
Ja, das war ein Auszug aus dem Roman Nelly B.'s Herz von Aris Fioretos. Dieses plus plus am Schluss, Aris Fioretos, ist das ein Ausdruck, der in dieser Zeit gebräuchlich war für toll oder super? Den kannte ich nicht.
In der Tat, ich habe ihn geklaut, und zwar aus Walter Serners Letzte Lockerungen, ein kleines Handbrevier für Hochstapler aus dem Jahre 1927.
Vielleicht sollten wir noch sagen, dass der Roman mit einer Diagnose beginnt, die Nellys Leben komplett verändert. Sie hat die Krankheit Myopathie, das ist eine Herzkrankheit, bei der sich die Herzwände verdicken, das Blut wird immer schlechter mit Sauerstoff versorgt, sodass sie nicht mehr fliegen kann. Und das ist auch der Grund, das hatte ich schon erwähnt, warum sie sich von ihrem Mann Paul trennt. Und dann beschließt sie mit 38 Jahren ein Leben zu führen, ich zitiere, von dem ich nicht wusste, was es sein mochte. Und sie ist ja technisch sehr versiert, das heißt, sie geht zu BMW, ist dort zuständig für die Motorräder, und auf der Deutschen Automobilausstellung verliebt sie sich in diese Irma, mit der sie eben eine Liebesbeziehung beginnt. Und da wollte ich Sie fragen, Aris Fioretos, ist für Nelly diese Liebe praktisch ein Rausch, der dem Fliegen am nächsten kommt?
Wenigstens bestehen sehr viele Ähnlichkeiten zwischen diesen beiden Erfahrungen für meine Hauptfigur. Es ist in der Tat kein Buch über die Liebe so sehr wie ein Buch über das Verliebtsein. Und das Verliebtsein hat manche Ähnlichkeiten mit dem Fliegen, glaube ich. Unter anderem dauert Verliebtsein nie. Wir wissen schon von Anfang an, es wird eine gewisse Dauer haben. Danach bricht es entweder ab oder vertieft sich und wird zur Liebe. Das heißt, bei der Liebe, etwas metaphorisch jetzt geredet, bleibt man am Boden, währenddessen das Verliebtsein eigentlich der Luft gehört. Und diese Verbindung wollte ich ein wenig nachgehen.
Frau von Braun, wie haben Sie diese Liebesgeschichte zwischen Irma und Nelly gelesen?
Ich muss gestehen, ich habe beim Lesen nie vergessen können, dass es ein männlicher Schriftsteller ist, der das beschreibt. Das war sicher ein Punkt, der mir nochmal eine andere Art von Lektüre gibt. Ich habe mal ein Buch über Geschlechterfragen damit begonnen, dass ich beschrieben habe, wie ich bei der Geburt meines Sohnes dieses Erstaunen hatte, dass ich einen Menschen männlichen Geschlechts in meinem Bauch gehabt hatte, aber nie wissen würde, wie es ist, in einem männlichen Körper zu leben. Meine Mutter, die das Buch las, schrieb an den Rand Quatsch, weil sie immer die Fantasien hatte. Man kann sich durchaus in den anderen Körper hinein fantasieren und sich vorstellen, wie das männliche oder das weibliche Geschlecht jeweils, auch wenn man ihm diesem Geschlecht nicht angehört, fühlt oder auch gerade mit Geschlechtlichkeit dem eigenen Geschlecht gegenüber umgeht. Insofern lasse ich mal einfach die Frage offen, aber ich habe es einfach nie vergessen können, während ich es gelesen habe. Was ich sehr gut nachvollziehen konnte, war diese Abhängigkeitsverhältnisse, in die Nelly hineingeraten ist und die auch überzeugend machen, dass sie dann hinterher keinen Ausweg mehr sieht. Beruflich war sie am Ende, sie war durch ihre Krankheit am Ende, aber dann nun plötzlich festzustellen, dass die andere Frau doch eigentlich mit einem Mann zusammenbleiben will und Kinder haben will. Das muss schrecklich gewesen sein als eine Imagination. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich finde, das ist im Roman sehr gut wiedergegeben.
Herr Fioretos, was reizt Sie immer mal wieder daran, aus der Ich-Perspektive einer Frau zu erzählen? Das tun Sie an Mary auch und eben in Nelly B.'s Herz ebenso.
Ich weiß nicht. Ich glaube, Autoren können kriminell verkürzt gesprochen in zwei groben Gruppen eingeteilt werden. Es gibt diejenigen, die es einfach haben, Ich zu sagen und sich selber zu meinen. Und es gibt die anderen, die es als große Schwierigkeit empfinden. Ich glaube, wenn man zu meinem Teil der Autoren gehört, ist man eher von Fremderfahrungen angezogen. Es fühlt sich spannender und auch ergebnisreicher an, Erfahrungen nachzugehen und zu schildern, die man selber nicht gemacht hat, vielleicht auch nicht selber machen kann. In meinem Falle hat es auch vielleicht damit zu tun, dass ich wirklich der festen Glaube bin, dass Literatur eine Art von Empathie ist. Wenn man denkt, dass man nur über solche Sachen schreiben kann, die man selber erlebt hat, bleibt die Literatur freiwillig arm. Dann hätten wir zum Beispiel auch kein Science Fiction. Das wäre eine Unmöglichkeit, denn niemand von uns ist auf anderen Planeten gewesen. Und ähnlich ist es in der Tat bei diesen Frauenschilderungen. Ich habe nie ein Kind geboren und habe aber dennoch darüber geschrieben. Genauso sehr ist es bei der gleichgeschlechtlichen Liebe. Was mich faszinierte, war in dem Moment, wo ich nicht mehr wirklich mich dafür interessierte, ob es Frauen oder Männer oder irgendetwas dazwischen war, konnte ich auch darüber schreiben. Und auf einmal war es viel leichter. Und die Körperlichkeit, die im Buch erläutert wird, ist eine Körperlichkeit, die sehr über die Sprache kommt. Und sie wird sozusagen mit Hilfe einer Sprache, in diesem Falle mit Hilfe des Englischen, denn ihre Geliebte Irma ist zweisprachig, erfährt sie Dinge, die sie bis dahin nicht mit gewissen Worten verbunden hatte. Sie entdeckt den Körper durch eine fremde Sprache. Und dieses durch die Fremde gehen, um zu sich selber zu finden, glaube ich, ist für sie maßgebend, um zu verstehen, wer sie auch als Geschlechtsperson ist.
Ich würde gerne jetzt zu Ihrer Großmutter kommen, Hildegard Margis, Frau von Braun. Das ist ja doch ein ganz, ganz interessanter Werdegang dieser Frau. Sie hat eine Zeitschrift gegründet, die nannte sich HUW, Haushalt und Wirtschaft. Daraus entwickelte sich dann ein ganzes Unternehmen und sie gründete später sogar einen Verlag. Und ich würde Sie bitten, bevor wir näher darauf eingehen, dass Sie uns eine Stelle aus dem Buch vorlesen. Beziehungsweise spielen wir ein, was Sie uns vorab schon vorgelesen haben.
In den unmittelbaren Nachkriegsjahren lebte Hildegard Margis mit ihren Kindern am Rande des Existenzminimums. Nicht einmal die Straßenbahn konnten sie sich leisten. Ihre Tätigkeit als Lehrerin brachte wenig ein. So kam sie eines Tages auf die Idee, eine Zeitschrift zu gründen, die Verbraucherinformationen an Privathaushalte und Zeitungen verteilte. Damit hatte sie eine Marktlücke entdeckt. Die Industrie brachte ständig neue Produkte auf den Markt und keiner wusste, wie man damit umgehen sollte. Wie sollte man wissen, was preiswert und haltbar ist? Hildegard gründete mit Hilfe einer Schreibmaschine und ihrer eigenen Arbeitskraft ein kleines Unternehmen, HUW, Haushalt und Wirtschaft. Die Informationen wurden mit Kohlepapierdurchschlägen vervielfältigt, aber damit konnte man nur wenige Kopien machen. Die Nachfrage nach den Informationsblättern wuchs. Hildegard wollte den Betrieb ausbauen, doch die Inflation zerschlug diese Hoffnung. Da geschah ein Wunder. Ethel Rose Taylor, die amerikanische Freundin aus der Vorkriegszeit, schickte Hildegard Margis $5. $5 waren in dieser Zeit ein Vermögen. Davon konnte Hildegard eine ganze Büroausstattung und eine Unmenge Papier kaufen. HUW verwandelte sich in ein Unternehmen und mit dem kleinen Imperium wuchs auch das Selbstvertrauen der frischgebackenen Unternehmerin. Hildegard stellte Leute ein, die Informationsblätter wurden mit Wäschekörben auf die Post gebracht, so wie das Papiergeld in Wäschekörben auf die Banken getragen wurde. Zusammen mit anderen Frauen gründete Hildegard einen hauswirtschaftlichen Einkaufs-, Beratungs- und Auskunftsdienst, Highbaudi. Es wurden Büros am Landwehrkanal angemietet, in denen die modernsten Haushaltsgeräte ausgestellt und Beratungen durchgeführt wurden. Firmen holten sich hier Informationen über Geräte ein, Privatkunden ließen sich über Gehaltsfragen oder Familienrecht beraten, eine Kochschule wurde eingerichtet. Die Aktivitäten im Bereich der Hausfrauen- und Verbraucherberatung waren so erfolgreich, dass sich große Firmen wie Siemens, AEG und die Gasindustrie für diese Unternehmerin zu interessieren begannen. Die Elektroindustrie bot ihr Geld, damit sie sich in ihren Hausfrauenblättern für die Elektrifizierung der Haushalte einsetzte. Zugleich bot ihr die Gasindustrie Geld dafür, dass sie die Vorteile des elektrischen Haushalts nicht gar zu sehr hervorhob. Ihre Geschäftstüchtigkeit, darüber waren sich beide Kinder ausnahmsweise einig, war hoch entwickelt. Sie nahm Geld von beiden Seiten und wurde zugleich zur Vorkämpferin des technischen Fortschritts. Nach bitterer Armut begann Hildegard nun, kaum 8 Jahre nach dem Krieg, richtig Geld zu verdienen. Und sie genoss es, das Geld. Gegen Ende der 1920er Jahre, so sagte Hans, war seine Mutter eine der bestverdienenden Frauen Deutschlands. Sie verfügte über keine Erbschaft, nichts war ihr mitgegeben worden, aber von diesem Einkommen konnte die ganze Familie mehr als gut leben. Die Familie bezog eine Wohnung mit 8 Zimmern am Kaiserdamm 21, der Haushalt beschäftigte eine Köchin, ein Dienstmädchen und 2 Sekretärinnen. Später kaufte sie ein ansehnliches Grundstück auf der Lückallee in Charlottenburg, um dort ein Haus zu bauen. Es war eines der ersten voll elektrifizierten Häuser Deutschlands. Die Elektroindustrie zeigte sich erkenntlich. Das Haus von Hildegard Magies wurde nicht nur mit einer elektrischen Küche ausgestattet, sondern auch mit automatischen Sicherungen, die damals neu waren. Alle Räuber verfügten über ein Haustelefon. In mehreren Zimmern gab es Radiolautsprecher. Finanziert wurde es von Siemens. Liebe Großmutter, Hilde und Hans beanspruchten nicht nur beide das Privileg, dein Lieblingskind gewesen zu sein. Sie hatten auch unterschiedliche Vorstellungen von deinem Liebesleben. Hilde war überzeugt, du seist lesbisch. Wirklich interessiert hätten dich nur die Frauen. Hans behauptet, er könne sich an mindestens einen Liebhaber von dir gut erinnern, einen Mann, der im Justizministerium gearbeitet habe. Oft, wenn ich spät abends nach Hause kam, so sagte er, saßen sie noch im Wohnzimmer. Als ich einmal verfrüht von einer Reise wiederkehrte, habe ich ihn und Mutti in sehr hastig übergezogenen Kleidern vorgefunden. Ich mochte ihn, Hilde mochte ihn nicht. Er war jüdisch, ich weiß nicht, ob er den Holocaust überlebt hat. Wahrscheinlich stimmt sowohl Hildes Einschätzung als auch die von Hans. Es gab in eurer Generation von Frauen, die als erste über das aktive und passive Wahlrecht verfügte, einen bestimmten Frauentypus, der mich immer fasziniert hat, fest entschlossen, sich die neue Freiheit nicht nehmen zu lassen. Dazu musstet ihr zusammenhalten und ich kann mir vorstellen, wie tief diese Art von Solidarität in die Gefühlswelt eingreift. Männer waren für die Liebe und solche Nebensächlichkeiten da, aber Frauen, das war das wirklich Existenzielle. Das Leben, nicht wahr?
Das war eine Lesestelle aus Stille Post von Christina von Braun. Dieses Thema Hausfrauen und Verbraucherberatung, Frau von Braun, mit dem praktisch ihre Großmutter Karriere machte, warum war das plötzlich so wichtig?
Die Frauen waren damit konfrontiert, dass sie sowohl berufstätig sein mussten, Geld verdienen mussten, als auch ihre Kinder versorgen mussten. Und da waren diese riesigen Haushalte mit Bediensteten natürlich gar nicht mehr möglich. Und insofern war man angewiesen auf eine modernere Technik. Das hat sich ja seitdem noch sehr viel weiterentwickelt, dass wir alle mit kleinen Küchen klarkommen wollen, möglichst wenig Aufwand mit dem Haushalt haben wollen, Waschmaschinen, Spülmaschinen. Also meine Großmutter hatte eine Passage auch, wie sich die deutschen Frauen die Abwaschmaschine, die es in Amerika schon gab, herbeisehnten. Also solche Sachen waren sehr, sehr gefragt. Das war ein Markt, der einfach da war und wo viele Frauen einfach angewiesen waren auf diese Art von Hilfeleistung, um klarzukommen mit ihrem Leben. Ich habe so viele Witwen, das vergisst man einfach.
Ich habe den Eindruck, diese beiden Frauen, Nelly B. und ihre Großmutter, Frau von Braun, Hildegard Magies, die lebten trotzdem in ganz verschiedenen Welten. Also die Welt, in der Nelly B. lebt, das ist ja eher so ein, eigentlich auch nicht das Berlin der goldenen 20er Jahre, es ist eher so ein Alltags-Berlin, das da geschildert wird. Also kleine Vergnügungen, die sich die Frauen gönnen, sie gehen ins Kino, sie gehen in einen Teesalon oder in ein Lokal für vorwiegend lesbische Frauen. Wo haben Sie das recherchiert, Aris Fioretos, diese Details auch?
Man muss ein Trüffelschwein sein. Die deutschen Antiquariate sind tolle Einrichtungen, wo man vieles noch finden kann. Sachen, die nicht mehr von allen gelesen werden, aber damals wichtig waren. Zum Beispiel gibt es ja auch Führer ins lasterhafte Berlin, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte. Es gibt auch tolle Veröffentlichungen, die heißen dann zum Beispiel alles, was in Baedeker nicht steht. Und in der Tat, Sie haben recht, mich interessierte wirklich nicht so sehr die sogenannten goldenen oder Roaring Twenties, sondern eher das Alltagleben. Wie war es damals, so kurz nach dem Kriege, nach der Hyperinflation, in einer Großstadt wie Berlin, die ja von vielen als die modernste Stadt Europas empfunden wurde, zu leben. Wie sah es aus? Und ich lege einen gewissen Wert an Akribie. Sollte man ein Buch in eine Stadt spielen lassen, sollten auch die Busse so fahren, wie sie damals fuhren. Es sollten die richtigen Linien sein. Man sollte auch wissen, in welchem Takt sie fuhren und so weiter und so fort. All das gehört, glaube ich, zur Recherche. Aber das soll natürlich nicht an der Oberfläche liegen, sondern etwas versunken in dem Text zu finden sein.
Geht auch um Werbung. Nellies Freundin arbeitet in der Werbebranche. Das war ja auch ein,
ja,
Werbung bekam eine ganz neue Bedeutung.
Richtig. Ich meine, vielleicht zum ersten Mal wirklich so flächendeckend hat man natürlich auch neue Gesellschaftsgruppen entdeckt, unter anderem auch die jungen Frauen, die aus den Dörfern und den kleineren Städten in die Großstadt gezogen waren, um aus der Enge der Familie, des bekannten Umfeldes rauszukommen. Und die wurden natürlich auch, man soll das nicht allzu sehr edel betrachten, sie wurden auch exploitiert. Auf einmal konnten sie durch die Werbung erreicht werden. Und das kleine wenige Geld, das sie übrig hatten am Ende eines Monats, nachdem sie Miete und so weiter gezahlt hatten, konnten für Kleider oder für Parfum und so weiter und in meinem Fall mit Hilfe von Kaugummi erreicht werden.
Frau van Braun, genau. Wie war das bei Ihnen mit der Recherche für Ihr Buch Stille Post? Im Untertitel heißt es eine andere Familiengeschichte und es geht auch um andere Familienmitglieder. Im zweiten Teil sehr viel auch um Ihre Mutter. Es geht auch um Ihren berühmten Onkel Werner von Braun, aber eben nur ganz am Rande. Sie wollten sich ja auf die Frauen konzentrieren. Und was ist mit diesem, ja, Stille Post eigentlich genau gemeint?
Was ich damit bezeichnen wollte, ist, dass innerhalb von Familien, ohne dass es laut gesagt wird, etwas weitergegeben wird. Also meine Großmutter mütterlicherseits, die ja diese Recherche angefangen hatte, gab es echt ein großes Schweigen. Ich habe nichts wirklich erfahren über sie und dennoch war das natürlich ein sehr beredtes Schweigen. Warum wurde da geschwiegen? Was war dahinter? Und ich glaube, das nenne ich eben die stille Post, dass Botschaften oft wortlos weitergegeben werden, emotional weitergegeben werden, über Mutter-Tochter-Beziehungen weitergegeben. Also die stille Post ist eher, glaube ich, den Frauen vorbehalten, die eben keine offiziellen Kanäle hatten und deshalb vorbehalten, den Frauen, die sich auf diese Weise nochmal ihren Töchtern und Enkelinnen erzählen von ihrem Leben. Und ja, stille Post, weil eben niemand laut darüber spricht.
Es gibt ja diesen Begriff in der Psychoanalyse des Phantoms. Wenn eine sehr traumatisierte Person über dieses Trauma nicht reden kann, gibt sie eben dieses Schweigen an die nächste Generation weiter. Und wir wissen ja, glaube ich, alle aus eigener Erfahrung, nichts interessiert uns so sehr wie das, was von den Eltern verschwiegen wird oder worüber man nicht redet. Diese Lücke versucht man in irgendeiner Weise zu füllen, mit einem Sinn, mit einer Bedeutung. Und oft liegt man ja daneben, aber nicht so daneben, dass es nicht etwas mit dem, worüber nicht gesprochen werden kann, zu tun hätte. Auch daraus, glaube ich, spricht in gewisser Weise die Fiktion. Wir brauchen die Fiktion, um uns das nicht zurechtzulegen, aber damit umgehen zu können. Es ist eine brennende Materie und die muss irgendwie entschärft werden, ohne ihren Glutkern zu verlieren.
Ich hatte auch das Gefühl, diese Geschichte will erzählt werden. Es war so etwas wie eine Aufgabe, eine Erbschaft, die ich von der Großmutter erhalten hatte. Jedenfalls ist es irgendwie bei mir gelandet. Die Schwestern und der Bruder haben das weitergegeben an mich. Du interessierst dich ja dafür. Und ich habe es dann versucht, historisch zu kontextualisieren.
Mich interessieren selten eigentlich die großen Geschichten. Mich interessieren die vielen kleinen Geschichten, die eigentlich meistens das Leben der Menschen ausmachen. Und an die zu kommen und sie in einem Zusammenhang mit der großen Geschichte zu setzen, die sie nicht in diese Geschichte aufgehen lässt, aber sie erläutern lässt, das, glaube ich, ist eine große Aufgabe. Und dafür muss man immer wieder neue Arten der Darstellung finden. Die lückenlose Geschichte gibt es natürlich nicht. Und wie versuche ich, diese Lücken, die es in der großen Geschichte gibt, mit Sinn zu füllen, ohne sie zu verpflastern, ohne das, was auch ihnen ausmacht, nämlich das Schweigen, nicht durch allzu viele Worte zu verschweigen.
Ist das ein Ansatz, Frau von Braun, der auch für Ihr Buch, Ihre Familiengeschichte gelten könnte?
Also Stellen nicht zu verschweigen, ja, ganz bestimmt, könnte man sagen, dass ich versucht habe zu formulieren, sowohl was meine Mutter meinte, verschweigen zu müssen, als auch das, was meine Großmutter gar nicht mehr uns mitteilen konnte. Das spielt eine ganz große Rolle. Was mich eigentlich auch sehr interessiert, ist die Art, wie Frauen tatsächlich aus der Geschichtsschreibung herausfallen. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Roman, sondern ich meine damit auch die Art, wie Geschichte rezipiert wird. Ich finde dieses Beispiel der griechischen, der Protestbewegung in Griechenland, die ja dann so eine große Rolle gespielt hat, dafür, dass die Runde auch tatsächlich gestürzt wurde, dass Frauen immer wieder verschwinden aus der Geschichte. Das ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Ich habe den Eindruck, dass die beiden großen Katastrophen des 19. Jahrhunderts, also der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg, das Nazi-Regime, nicht für Frauen diese Katastrophen zur Folge hatten, sondern im Gegenteil. Zum ersten Mal in der Geschichte sind Frauen eigentlich in ihren Rechten gestärkt daraus hervorgegangen. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es das Stimmrecht, Wahlrecht für Frauen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die deutsche Verfassung zum ersten Mal die volle Gleichberechtigung hineingeschrieben. Also es könnte sein, dass die Revolution der Moderne, und wir werden sehen, was aus Corona noch wird, dass die Katastrophen der Moderne nicht mehr diesen Effekt haben, Frauen zurückzuschieben in traditionelle oder entmündigte Rollen. Es ist vorstellbar.
Interessant finde ich, wenn man nochmal auf die Nazi-Zeit blickt, die ja nun dann folgte auf die Weimarer Republik. Die Weimarer Republik hatte den Frauen viele Rechte schon zugestanden, viele Freiheiten auch, und dann war wieder alles zunichte. Frau von Braun, wir können über den zweiten Teil Ihres Buches leider nicht mehr ausführlich sprechen. Da geht es um Ihre Mutter. Es ist eben auch so gesehen ein Mutter-Tochter-Buch. Interessant fand ich, dass Ihre Mutter Ehefrau und Mutter sein als ihren Beruf ansah. Das war ja nun ganz konträr zu dem, wie Ihre Großmutter, also die Mutter Ihrer Mutter, sich verstanden hatte. Das war dann etwas, das praktisch nochmal so ein Rollback, sozusagen das, was in der Weimarer Republik möglich war, plötzlich wieder verschwand und dann natürlich zum Glück nach 1945 wieder mit der historischen Frauenforschung ja auch begann.
Also meine Mutter war 18, als die Nazis in die Luft kamen. Und ich glaube, soweit sie überhaupt Fantasien davon hatte, dass sie ihren eigenen Weg dann auch noch gegen eine sehr dominante Mutter gehen könnte, es gehört ja auch Kraft dazu, gegen eine dominante Mutter anzukommen. Das war in dem Moment, als die Nazis kamen und den Frauen die Berufstätigkeit verboten. Ein Mann durfte nur einen Job ausüben, aber seine Frau durfte keinen Job ausüben in einer Ehe und ähnliche Gesetze mehr. Das heißt, sie wäre vielleicht auch einen anderen Weg gegangen. Und dann, als es schließlich 1945 war und meine Eltern haben ja weitgehend im Ausland gelebt während der Nazi-Zeit und des ganzen Kriegs. Und als dann ein Neubeginn möglich war, da hatte sie schon drei Kinder. Sie hatte sich abgefunden damit, dass ihr Mann eben der Berufstätige ist. Und ich glaube, diese Situation spiegelt sie von ganz vielen Frauen. 1945.
Es geht in beiden Büchern um Krankheit auch, also um die Depressionen ihrer Mutter, Frau von Braun. Und bei Nelly B. haben wir ja schon gesagt, um die Herzkrankheit. Aber letztlich ist es doch auch eine Gemütskrankheit, die Nelly B. befällt. Es ist vielleicht auch so, dass es für diese Gemütskrankheit damals noch gar keine Worte gab, also gar keine Möglichkeit, sie in irgendeiner Form zu erkennen oder zu behandeln. Nelly wird immer wieder ans Herz gelegt, sich zu bezähmen. Also bezähme dein Herz, sagt ihr Irma einmal. Oder ihr Ehemann rät ihr beim Losstürmen, die Form zu halten. Ist das, würden Sie auch sagen, dass sie an einer, ja, im Grunde in einer Imbalance leidet des Gemüts? Oder was ist das mit ihr? Oder wird sie einfach nur mit ihrem Losstürmen in dieser Zeit nicht verstanden?
Das ist schon richtig. Ich meine, Balance muss man sowohl horizontal als auch in die Vertikale denken. Die Depression ist ja nicht nur metaphorisch gesprochen jetzt etwas, was einem runterzieht. Und dafür gibt es das Pendant, Euphorie. Da hebt man ab. Und zwischen diesen beiden Bewegungen ein Gleichgewicht zu finden, das ist eine hohe Kunst. Ich glaube, darauf kommt es in diesem Buch an, dieses Schwere, die Depression, unter der meine Hauptfigur auch leidet, als eine Art von Leichtigkeit darzustellen. Der Rausch, den sie spürt, verspürt, erfährt, nicht nur wegen der Drogen, die sie nimmt, sondern auch natürlich wegen des Verliebtseins, ist ein Rausch, der letztendlich eigentlich sie abstürzen lässt. Bei Hölderlin heißt es in einer Reflexion, man kann auch in die Höhe fallen, so wie in die Tiefe. Das ist vielleicht die Moral dieser Geschichte.
Frau von Braun, wir haben über Depressionen gesprochen und ich denke da an Ihr Buch Nicht Ich, Logik, Lüge, Libido ist der Titel. Und da geht es darum, was mit Frauen geschah, die nicht der Norm entsprachen. Also sie wurden als Hexen verbrannt, sie wurden als Hysterikerinnen abgestempelt, da ja die Norm von Männern festgelegt ist. Aber das Interessante ist, dass sich daraus auch ein Spielraum für Frauen ergab, Unvernünftiges zu tun. Boten auch Krankheiten solche Spielräume?
Na, auf jeden Fall die Hysterie. Die Hysterie ist ja eine hochinteressante Krankheit, wurde immer mit Weiblichkeit in Verbindung gebracht. Das Wort kommt ja auch von der Gebärmutter. Die Antike hatte die Vorstellung, die Gebärmutter wandert bei unbefriedigtem Sexualverkehr im Körper der Frau und verstopft Atemwege oder Blutbahnen. Und dann kamen ganz andere Bilder für diese Krankheit auf. Und diese Krankheit hatte das Merkwürdige ist, dass es keine organischen Ursachen dafür gab, aber dass sie sich organisch ausdrückte, dass es eben zu Lähmungserscheinung, Sprachverlust, Erblindung oder ähnlichem gab und nie eine organische Ursache dahinter stand. Und jedes Zeitalter hatte ein anderes Erklärungsmuster dafür. Und wenn man sich diese Erklärungsmuster über die Jahrhunderte anschaut, dann sieht man, dass eigentlich es sich immer um die Fantasien über Weiblichkeit handelt, dass in den Erklärungsmustern eigentlich Weiblichkeitsrepräsentationen von jedem Zeitalter auftauchen. Und auf diese Repräsentationen haben Frauen reagiert und sozusagen die Hysterikerinnen mit ihren Symptomen haben gewissermaßen tatsächlich damit gespielt und haben das zurückgespiegelt an die Gesellschaft. Das war nichts, was sehr bewusst geschah, aber es hat Unruhe gestiftet in der jeweiligen Gesellschaft und war zu einem Phänomen, das dann Ende des 19. Jahrhunderts interessanterweise einerseits von Freud erklärt wird. Er sagte, die hysterischen Symptome sind körpergewordene Sprache, also Sprache, die sich in körperliche Symptome umsetzt. Und auf der anderen Seite verschwanden aber diese hysterischen Anfälle auch in dem Moment, wo Frauen der Zugang zu akademischer Ausbildung und zu einem eigenen geistigen Leben zugestanden wurde. Und da sind also zwei interessante Phänomene, die aufeinander stießen, dass man sich einerseits erklären konnte zum ersten Mal. Die Psychoanalyse ist ja geboren worden dank den Beobachtungen der Hysterikerin und andererseits tatsächlich auch überflüssig wurde, weil Frauen nun andere Möglichkeiten hatten, sich auszudrücken als nur mit ihren Körpersymptomen.
Herr Fioretos, was sagen Sie dazu? Sie haben gerade genickt.
Naja, ich kenne natürlich diese Geschichte und die berühmt-berüchtigte Frage von Freud, was will das Weib? Eine ungeheure Frage eigentlich, aber das männliche Pendant zur Hysterie war ja damals die Neurasthenie, Schwermut mit Genialität verbunden. Und darin spiegelt sich natürlich die Aufteilung der Betriebsfelder, wenn man so will, der Geschlechter sehr deutlich nach. Die Frau kann nur reagieren, der Mann ist von Schwermut und von seiner eigenen Gehirntätigkeit überwältigt und meistert aber die Kontrolle, währenddessen die Frau eigentlich nur ein Symptom bleibt. Und diese Geschlechterrollen kehren ja immer wieder zurück, bekommt neue Attribute, funktioniert anders, je nachdem, wie eine Gesellschaft geordnet ist. Und das Interessante finde ich unter anderem, um zurück zur Literatur zu kommen, ist ja, dass die Form, die Freud für seine Analyse benutzte, war eine sehr literarische. Es war die Fallgeschichte. Er machte aus der Beobachtungen so etwas wie eine Erzählung. Eine medizinische Erzählung. Und ich glaube, diese Form ist eine sehr reizvolle, auch für die Literatur heutzutage zu benutzen, die Fallgeschichte als solche.
Wir haben von zwei Schicksalen aus der Weimarer Republik gehört, von Nellie B., der ersten Pilotin, und von der Großmutter von Christina von Braun, Hildegard Magies. Beide haben ganz ungewöhnliche Karrieren gemacht, die aber vielleicht in dieser Zeit gar nicht so ungewöhnlich waren. Gab das, meine letzte Frage an Sie beide, vielleicht in dieser Zeit wirklich gerade die Möglichkeit, dass Frauen etwas leben konnten, was sie vorher eben nicht leben konnten, was aber als Bedürfnis schon lange da war?
Also man könnte auf die Frage mit einem schlichten Ja antworten. Ich würde sagen, auf jeden Fall galt das, dass Frauen geschrieben haben. Und was sind für schöne Romane von Frauen geschrieben worden in den 20er Jahren? Das ist eine ganze Blüte gewesen von literarischer Kreativität und auch künstlerischer, bildnerischer Kreativität. Dann kann man ja nur sagen, wo war das vorher? Warum durfte sich das nicht ausdrücken? Ja, natürlich spielte das eine ganz wichtige Rolle, aber eben auch wie in dem Roman von Fioretus, dass eben eine Frau mit Maschinen umgehen konnte. Gibt es etwas Fallischeres als ein Flugzeug, das abhebt? Da kann man ja nur sagen, dass sie ein Flugzeug eben auch beherrschte und mit diesem Flugzeug abheben konnte. Das war natürlich auch einfach eine Eroberung eines neuen Raums in jedem Sinne des Wortes.
Ich halte mich an das Schlichte. Ja.
Gut, ich danke Ihnen beiden. Aris Fioretus, vielen Dank nach Stockholm. Der neue Roman heißt Nelly B.'s Herz, übersetzt von Paul Berf. Erschienen ist er im Hansa Verlag. Und Christina von Brauns Buch, auf das wir uns eben in der Hauptsache bezogen haben, in dem Gespräch Stille Post, wurde kürzlich neu aufgelegt im Propylen Verlag und mit einem Nachwort von Frau von Braun versehen. Ihnen beiden vielen Dank. Am Mikrofon verabschiedet sich Dorothea Westphal.